Episode 13 – Der Aufbau der Seele. Vor dem nächsten spirituellen Gespräch mit dem Mann der Schriften im Tempel sahen die Schüler 7 Matroschkas in einer Reihe aufgestellt. Im Wissen, dass hier nichts einfach so erscheinen kann und alles seine eigene heilige Bedeutung hat, begannen die Schüler darüber nachzudenken, was das bedeutet. Matroschkas waren ganz gewöhnlich. Fröhlich lächelnde Puppen in Kopftüchern und bemalten Sarafans. Die Reihe begann mit der größten Matroschka, gefolgt von einer etwas kleineren Puppe, deren eine noch kleinere folgte. Alle Figuren waren hohl und bestanden aus 2 Hälften, bis auf die kleinste, die am Ende stand. »Ich frage mich, was heute passieren wird«, sagte ein dünnes, sommersprossiges Mädchen, nahm nachdenklich eine der Matroschkas, öffnete sie und drehte die Hälften in ihren Händen. »Der Mann der Schriften muss etwas Besonderes für uns vorbereitet haben«, schlug ein dunkelhaariger Kerl im orangefarbenen Bandana vor. »Ich denke, das ist auch ein Symbol für etwas«, mischte sich eine große Frau mit ovaler Brille ins Gespräch. »Wie bei Bildern, erinnert ihr euch?« nickte sie auf das nächste Gemälde an der Wand. »Ein Stück objektiver Kunst.« Der Kerl und das Mädchen nickten und machten damit deutlich, dass sie vollkommen zustimmten. »Das ist verständlich. Aber was könnte das symbolisieren?« sagte der Kerl mit dem Bandana, und die Ergebnisse intensiver Kopfarbeit spiegelten sich in seinem Gesicht wieder. Nach und nach versammelten sich andere Schüler in der Halle. Sie näherten sich auch den Matroschkas und wunderten sich, stellten Vermutungen an, diskutierten Versionen miteinander und warteten auf den Mann der Schriften. Er erschien in der Tempelhalle in seinem unveränderten langen schwarzen Gewand, mit hohem Kragen und sanft, als ob er über dem Boden schweben würde, näherte er sich den Schülern. »Lieber Lehrer«, begann die Frau mit der Brille und sprach die Frage aus, die in der Luft lag, »erklären Sie bitte, warum diese Matroschkas hier sind und was sie bedeuten.« Der Mann der Schriften warf den Schülern einen warmen Blick zu, wandte ihn zu einer Reihe bemalter Puppen und begann zu erklären. »Diese Matroschkas sind nicht zufällig hier. Dies ist ein Modell unserer Seele, die gerade aus 7 subtilen Körpern besteht. Es gab auch 7 Matroschkas in der slawischen Tradition, und das ist kein Zufall.« Mit diesen Worten hob der Weise die kleinste Matroschka auf, die aus einem einzigen Stück Holz bestand und sich nicht öffnen ließ. Er hob sie vor sich hoch und demonstrierte sie allen Versammelten. »Die kleinste Matroschka ist der Atman«, erklärte er. »Es ist ein Stück Gottes oder ein nirvanischer Körper. Der Atman ist die individuelle Seele, die jeder von uns hat. Einst trennte Gott dieses Teilchen von sich selbst, und jetzt sollte es danach streben, sich mit der großen Seele zu vereinen.« Der Lehrer hielt inne, betrachtete die Schüler aufmerksam und wählte den am besten geeigneten Vergleich aus, um ihnen zu helfen, die Wahrheit zu erfassen. »Wenn der Ozean Gott ist, dann sind wir die Wellen dieses Ozeans«, sagte er. »Und jede Welle hat eine Wahl. Es kann einfach existieren, weiterhin eine Welle sein, um vom Wind aufgewirbelt und gegen Steine geschlagen zu werden. Oder vielleicht tiefer gehen und verstehen, dass sie, wie sich herausstellt, schon immer der Ozean war, und danach streben, gemeinsam mit ihm zu verschmelzen.« »Ist es beim Menschen genauso?« fragte ein Mädchen mit den Sommersprossen und folgte vorsichtig dem Gedanken des Mannes der Schriften. »Das ist richtig, Dasha«, lächelte er. »Vielleicht wollen wir wie diese Welle einfach in dieser Welt existieren, immer wieder gegen Hindernisse und Schicksalsschläge kämpfen. Oder wir könnten uns auf Gott zubewegen.« Nachdem er dies gesagt hatte, nahm der Weise die nächste Puppe vom Tisch, zeigte sie seinen Schülern und erklärte: »Dies ist die zweite Schicht unserer Seele, der Kausalkörper. Es entsteht um den Atman herum.« Der Mann der Schriften öffnete die Matroschka, legte die kleinste Puppe hinein und verband die beiden Teile wieder. »So, seht ihr?« Die Schüler beobachteten konzentriert die Handlungen und Erklärungen des Lehrers und hatten Angst, den Blick abzuwenden, und ein wichtiges Stück Wissen zu verpassen.
Was ist dieser Kausalkörper? Fragte Dascha.
Das ist die Erfahrung eines Menschen, antwortete der Lehrer und sah das Mädchen liebevoll an. Jeder von uns hat seine eigene. Es ist für uns eine Notwendigkeit und gleichzeitig eine Einschränkung. Eine Person ohne Erfahrung befindet sich in einem bedeutungslosen Zustand. Ja, nichts scheint dich einzuschränken, aber du bist nichts, nur ein Zeuge. Deshalb ist es ohne Erfahrung unmöglich, versteht ihr? Sie ist es, die uns zur Individualität macht.
Lieber Lehrer, können Sie ein Beispiel geben? Fragte die große blonde Schülerin und sah den Weisen fragend an.
Natürlich, Natalia, antwortete er und verschränkte die Finger. Und nachdem er einen Moment nachgedacht hatte, begann er zu sprechen. Zum Beispiel werden wir geboren und sammeln unsere Erfahrung, wie Wassja Iwanow oder Mascha Petrova. Und diese Erfahrung schränkt uns ein. Wir fangen an zu denken, dass wir eben Wassja Iwanow oder Mascha Petrova sind. Im Laufe des Lebens haben wir einige Lebenssituationen. Wir treffen einige Entscheidungen, wir tun Dinge, wir reagieren auf die Handlungen anderer und wir halten an dieser Erfahrung fest. Ja, wir scheinen etwas zu wissen, aber gleichzeitig schränkt uns dieses Wissen ein.
Wie genau schränkt es uns ein?
Natalia beschloss nachzufragen.
In welcher Hinsicht?
Wir können uns zum Beispiel nicht als eine Art anorganisches Wesen vorstellen, antwortete der Lehrer. Zum Beispiel als die Seele eines Planeten. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie es ist, weil wir durch die Erfahrung unserer selbst als Wassja oder Mascha eingeschränkt sind und wir alle Erscheinungen durch dieses Prisma betrachten.
»Es stellt sich heraus, dass der Kausalkörper nur unsere persönliche Erfahrung ist?« fragte Dascha und hörte dem Lehrer weiterhin aufmerksam zu.
»Nicht nur. Der Kausalkörper sammelt die Erfahrung von Millionen von Leben, die wir gelebt haben. Und Individualität erscheint, aber gleichzeitig entsteht eine solche Einschränkung. Der Atman ist kein reines Teilchen Gottes mehr. Er taucht in den Kausalkörper ein und identifiziert sich mit all dieser Erfahrung, die er in Tausenden von Leben gemacht hat.«
Dascha nickte dankbar und machte deutlich, dass dieser Teil der Informationen begriffen worden war und sie bereit war, weiteres Wissen zu erhalten. Und gerade dann kam eine neue Frage. Sie wurde von einem stämmigen Mann mit gepflegtem Bart und langen, zu einem niedrigen Pferdeschwanz zusammengebundenen Haaren gestellt.
»Meister, Sie sagen, dass sich unser Wesen während des Lebens entwickelt«, sagte er. »Und dann, wenn der physische Körper stirbt, geht es einfach in den Kausalkörper über?«
»Gut gemacht, Michael, das stimmt. Du hast richtig verstanden.« »Alle Erfahrung geht in den Kausalkörper über«, bestätigte der Weise. »Natürlich sammeln wir in einem Leben wenig Erfahrung, aber über Millionen von Leben wird ziemlich viel davon gesammelt. So viel, dass jeder von uns schon Akademiker werden könnte.«
»Wenn all das in uns steckt, warum können wir es dann nicht nutzen?« fragte Michael überrascht.
»Diese Erfahrung liegt über der mentalen Ebene, also können wir sie nicht erreichen«, antwortete der Weise. »Und wir ahnen nicht einmal, dass der Kausalkörper das Wissen eines Akademikers enthält. Aber überlegt euch, was würde passieren, wenn wir all diese Erfahrungen in dieses Leben einbringen würden?« fragte er die Schüler und hielt inne, um ihnen Gelegenheit zu geben, über ihre Antwort nachzudenken.
Die Schüler dachten nach, und ihre Gesichter spiegelten intensive geistige Arbeit wider. »Dann wäre das Leben uninteressant«, gab die rothaarige Dascha lächelnd zu, »weil wir schon alles wissen würden.«
»Ja, das stimmt«, bestätigte der Weise. »Und wir würden nicht mehr verstehen, wer wir sind, weil sofort 1 Million verschiedene Persönlichkeiten auftauchen würden. Und wir würden denken, wer von ihnen bin ich? Und wir würden uns wie 1000 Füßler in unseren Füßen verheddern
und nicht wissen, welchen Fuß wir bewegen sollten. Und so wurde diese Erfahrung entfernt, und ein Mensch fängt in der Kindheit alles von vorne an.
Und wie sich herausstellt, kann diese Erfahrung überhaupt nicht in einen Menschen eindringen? Fragte ein breitschultriger, kurzhaariger junger Mann.
Gute Frage, Jura, erwiderte der Wächter und begann nach einer kurzen Pause ruhig zu erklären. Im Allgemeinen gibt es einige Neigungen im Unterbewusstsein, aber ein Mensch versteht dies nicht. Er kommt nicht in direkten Kontakt mit ihnen und beginnt sie erst langsam zu begreifen. Und das ist besser, denn wenn man sich vorstellt, dass schon nach einem Leben alle Erfahrungen erhalten blieben, dann wäre es sehr schwierig, eine neue Erfahrung zu machen. Nehmen wir zum Beispiel einen alten Mann. Er ist bereits in seinen Ansichten, Ideen, Reaktionen verwurzelt. Er hat sich bereits verwirklicht. Und wenn er weiterleben würde, wie dieser alte Mann, würde er keine neue Erfahrung mehr machen können. Und so wird dieser alte Mann abgeschnitten und in den Kausalkörper geschickt. Und ein kleines Kind wird geboren, das nichts über vergangene Erfahrungen weiß und ganz offen für das Leben ist. Und dann fällt es ihm schon leichter, neue Erfahrungen zu sammeln und sich wieder an das Leben anzupassen, eine neue Persönlichkeit zu entwickeln.
Meister, ich erinnere mich, dass Sie etwas über Tendenzen gesagt haben, erinnerte Michael und trat wieder in das Gespräch ein. Es stellt sich heraus, dass uns die Erfahrung genommen wird, aber Tendenzen bleiben bestehen und beeinflussen uns ein wenig in diesem Leben.
Es ist gut, dass du dich an die vorherigen Gespräche erinnerst, sagte der Mann der Schriften anerkennend. Ja, die Erfahrung von Millionen von Leben spiegelt sich in uns in Form von Tendenzen wider, die sehr viele sein können. Gott bestimmt, welche von ihnen bei uns bleiben, und dann inkarnieren wir in dem entsprechenden Aspekt. Das heißt, im neuen Leben gibt Gott nur einen Teil der Tendenzen. Wenn zum Beispiel der gesamte Tierkreis alle Tendenzen ist, dann nehmen wir nur einen Teil davon, da wir bei einer bestimmten Planetenkonstellation geboren werden. Und damit manifestiert sich etwa 1% aller bestehenden Tendenzen. Deshalb macht die Seele jedes Mal eine Vielzahl von Erfahrungen. Zum Beispiel, wenn du in einem früheren Leben Akademiker warst, kannst du in diesem geistig zurückgeblieben werden.
Der Mann der Schriften beendete die Erklärung und betrachtete noch einmal die Schüler, die aufmerksam zuhörten und versuchten, sich die Informationen zu merken, die sie erhalten hatten. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass es zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Fragen gab, nahm er die nächste Matroschka vom Tisch, die etwas größer war als die vorherige, und öffnete sie.
»Der dritte subtile Körper unserer Seele ist mental«, sagte er, und zeigte die Matroschka seinen Schülern. »Er erscheint und beginnt sich bereits in diesem Leben zu bilden. Der Mentalkörper sammelt alle Gedanken eines Menschen während dieses Lebens, alle Ideen, Vorstellungen über alles. Und zuallererst wird hier eine falsche Persönlichkeit als Vorstellung von sich selbst gebildet. Ein Mensch versteht, dass er Wasja Iwanow oder Mascha Petrova ist und beginnt, sich mit einer falschen Persönlichkeit zu identifizieren. Im Mentalkörper befindet sich die Vorstellung eines Menschen von sich selbst, die unter dem Einfluss anderer Menschen entsteht. Es ist komplett mechanisch.
Mit diesen Worten nahm der Lehrer die beiden vorigen ineinander gesteckten Matroschkas, den Atman und den Kausalkörper, und steckte sie in eine größere Matroschka, die nun den Mentalkörper symbolisierte. Lehrer, es stellt sich heraus, dass der Mentalkörper nur unsere nutzlose, falsche Persönlichkeit ist, die nur das tut, was unsere Entwicklung behindert, fragte die Frau mit Brille.
Nicht nur, Kira, antwortete der Lehrer leise und sah die Schülerin mit Liebe und Wärme an. Wenn ein Mensch nach Wissen strebt, beginnen sich die höheren Teile des Mentalkörpers zu entwickeln, und dann denken wir über den Sinn des Lebens nach. Denken über Philosophie und Spiritualität nach. Und dann haben wir einen Zweifel. Wer bin ich? derselbe Wasja Iwanow? Oder bin ich etwas anderes, etwas mehr? Und wenn ein solcher Zweifel aufgekommen ist, wenn ein Mensch aufgehört hat, sich mit der falschen Persönlichkeit zu identifizieren, die die Gesellschaft einpflanzt, können wir davon ausgehen, dass er bereits viel erreicht hat. Und bald kann er noch mehr erreichen. Aber wenn ein Mensch dies nicht versteht und komplett in einer falschen Persönlichkeit steckt und sich nicht einmal vorstellen kann, dass er wirklich etwas anderes ist, dann bleibt er durch seinen Mentalkörper eingeschränkt. Eine Hülle, die die Gesellschaft geschaffen hat. Und die höheren Teile des Mentalkörpers entwickeln sich dann nicht.
Lieber Lehrer, jetzt verstehe ich, warum Sie uns so oft auffordern, über die Frage, wer bin ich, nachzudenken, sagte Dascha strahlend. Der Weise nickte.
Eine solche Frage erweckt die höheren Schichten des Mentalkörpers, da ein Schüler zu denken beginnt und versucht, sich von falschen Persönlichkeiten zu trennen. Normalerweise stellt sich ein Mensch solche Fragen selten. Er denkt, dass er Wasja Iwanow ist, und das war's. Das wahre Ich ist nicht konditioniert. Man kann es gar nicht sehen. Und was man sieht, ist kein wahres Ich. Und wenn ein Mensch sich die Frage stellt, wer bin ich? Und sagt allem, was er sieht, das bin ich nicht. Dann entsteht eine Lücke zwischen ihm und einer falschen Persönlichkeit, und er kann sein wahres Selbst finden.
Der Mann der Schriften beendete seine Rede und sah sich die Schüler wieder an, wartend auf weitere Fragen. Diesmal hob eine Brünette mit ausdrucksstarken schwarzen Augen ihre Hand. »Lehrer, gehe ich richtig in der Annahme, dass Denken und Vorstellungskraft die Fähigkeiten unseres Mentalkörpers sind?«
»Ja, das stimmt, Aliya«, antwortete der Weise. »Denken, Vorstellungskraft und auch Gedächtnis.«
»Was ist mit der Wahrnehmung von Eindrücken?«
»Ja, die Wahrnehmung von Eindrücken ist auch ein Teil des Mentalkörpers«, sagte der Lehrer und fing an, genauer zu erklären. Es gibt hier Muster und Schubladen, verschiedene Gedanken, Gespräche und was in der Erinnerung angesammelt wird. Aber jedes Zentrum hat sein eigenes Gedächtnis. Zum Beispiel hilft uns das motorische Zentrum, uns an Fähigkeiten und Bewegungen zu erinnern. Dank ihm erinnern wir uns, wie man läuft, springt, irgendwo klettert. Und der Mentalkörper hat sein eigenes Gedächtnis, Ideen, Gedanken, Gespräche, Vorstellungen vom Leben, eine Weltkarte. All dies wird im Mentalkörper gebildet.
Nachdem er die Geschichte über die mentale Ebene der Seele beendet hatte, ging der Mann der Schriften wieder zum Tisch, wo noch vier weitere Matroschkas standen, und nahm die nächste vom Ende.
Im weiteren Verlauf bekommt die Seele einen weiteren Körper, den Astralen, sagte er mit tiefer, klangvoller Stimme, öffnete die Matroschka und steckte eine weitere Puppe hinein, die aus drei kleineren Matroschkas bestand. Der Astralkörper ist der Körper der Emotionen, einschließlich der Erhabenen, die uns zu Gott führen, zu höheren Zuständen.
»Lehrer«, sagte Dascha, »aber was ist mit negativen Emotionen, niedrigere Emotionen? Sind sie auch im Astralkörper enthalten?«
»Eine sehr gute Frage«, lobte der Weise die Schülerin. »Ja, auch negative und niedrige Emotionen gehören zum Astralkörper. Und unsere Seele bekommt eine weitere äußere Hülle, einen anderen Kokon wie diese Matroschka.«
Er streckte seine Hand mit dem Spielzeug nach vorne aus und demonstrierte es den Schülern.
»Daher ist es notwendig, absichtlich höhere Emotionen aufzubauen. Gewissen, Liebe zu Menschen, Mitgefühl. Geschieht dies nicht, werden sich jene emotionalen Reaktionen manifestieren, die uns bereits eingeprägt wurden. Groll, Ärger, Neid. Sie alle sind in uns bereits durch Filme, Bücher, Erziehung und das Vorbild der Erwachsenen eingebaut. Wir sind von Emotionen konditioniert, und damit sie uns nicht stören, sondern im Gegenteil helfen, müssen wir sie auf Gott richten. Und dann fangen sie an, uns nach oben zu tragen.
Der Weise erzählte von der astralen Hülle unserer Seele und sah die Schüler an, wartend auf ihre Fragen.
Lehrer, wird der Astralkörper eines Menschen im Laufe des Lebens aufgrund der Erziehung und der Umgebung, in der er sich befindet, gebildet? Fragte Aliyah und fing den Blick des Weisen auf. Oder erscheint es in dem Moment, in dem ein Mensch inkarniert? Und beeinflusst das Kosmogramm die Position der Planeten, welche Emotionen ein Mensch haben wird?
Der Mann der Schriften hörte sich die Frage der Schülerin an und stellte die halb zusammengebaute Matroschka auf den Tisch und begann zu antworten.
Ja, das Kosmogramm beeinflusst. Ein Mensch erhält damit einen Teil der Tendenzen, aber auch die Neigungen. Jemand ist neidischer, jemand ist beleidigter. Bei jemandem sind die Anfänge des Gewissens stärker ausgeprägt als bei den anderen. Und jemand hat eine größere Neigung zu höheren Emotionen oder Mitgefühl. Diese Neigungen und Tendenzen werden im Moment der Geburt bestimmt und beginnen sich dann zu entwickeln. Einige Emotionen beginnen zu dominieren. Wenn einige Emotionen stark dominieren, insbesondere negative, beginnt sich die wichtigste negative Eigenschaft oft auf ihrer Basis aufzubauen.
Die Stimme des Lehrers war ruhig und tief, und man konnte darin eine vibrierende, positive Energie spüren, die Kraft des Guten und der bedingungslosen Liebe, die er an jeden seiner Schüler ausstrahlte. Als er mit der Erklärung fertig war, nahm er sich wieder die nächste leere Matroschka.
»Der nächste Körper unserer Seele ist der Vitale«, fuhr der Weise fort. »Dies ist schon ein niedrigerer Körper, der mit tierischen Emotionen, instinktiven Reaktionen und Wünschen verbunden ist. Angst, Aggression, Gier nach Nahrung, Wollust. Dies sind die niedrigsten primitiven Emotionen, die dem physischen Organismus helfen zu überleben. Der Vitalkörper speichert diese niedrigeren Emotionen und Wünsche, ist aber gleichzeitig auch das Reservoir der lebensnotwendigen Energie. Wenn ein Mensch ständig aktiv ist, hat er einen starken Vitalkörper, der ihm Energie gibt, damit er schlagkräftig, emotional und proaktiv sein kann. Wenn ein Mensch ständig etwas tut, bedeutet dies, dass sein Vitalkörper durchtrainiert und hochentwickelt ist und dort viel Energie vorhanden ist. Und wenn die Lebensenergie fehlt, wird der Mensch schwach, hat keine Initiative mehr, kann nichts tun, wird faul, schlapp, apathisch, will nur noch auf der Couch liegen und nichts tun. Der Vitalkörper ist also auch sehr wichtig. Wenn viel Energie darin steckt, können wir den Weg der Entwicklung aktiv mitgehen. Daher ist es notwendig, den Vitalkörper zu trainieren, damit er mehr Energie hat, damit sich ein Mensch gut entwickeln kann.
»Sind unter den Vitalkörper trainieren irgendwelche Übungen gemeint?« fragte ein junger, großer Mann, unter dessen orangefarbener Robe pralle Muskeln zu sehen waren. »Eine spezielle Atmung, Ernährung?«
»Nicht ganz, André«, lächelte der Mann der Schriften und sah den Schüler an. »Aktivität sollte eher Manipur, also sozial sein. Wenn ein Mensch etwas unternimmt, Verantwortung für etwas übernimmt, andere kontrolliert. Diese Art von Führungsaktivität trainiert gerade diesen Körper. Und wenn es nicht trainiert wird, wird ein Mensch inaktiv. Alle fangen an, ihn herumzuschubsen.«
»Also ein Mensch, der einen gut entwickelten Vitalkörper hat, hat auch viel Geld«, schlug Dasha vor. »Gibt es da einen Zusammenhang?«
»Ja, wenn ein Mensch etwas geschafft hat, etwas erreicht hat. Das alles geschieht genau durch diese Vitalenergie.«
»Was ist mit Tieren? Haben sie auch einen vitalen Körper?« fragte Dasha erneut.
»Ja, das haben sie«, antwortete der Weise. »Bei ihnen zeigte sich darin, wer die beste Beute bekommt. In unserem Hof konkurrieren beispielsweise Katzen, entwickeln ihren vitalen Körper. Wir stellen ihnen eine Schüssel mit Futter hin und sie stoßen sich gegenseitig mit ihren Schnauzen aus dieser Schüssel heraus. Wer den stärkeren Vitalkörper hat, gewinnt. Der Mann der Schriften lächelte und näherte sich wieder dem Tisch mit den Matroschkas, nahm eine der beiden größten Puppen und öffnete sie. »Die nächste, sechste Hülle unserer Seele ist ätherisch«, sagte er, und steckte eine weitere Figur in die geöffnete Matroschka, in der sich vier weitere kleinere Puppen befanden. Danach zeigte der Lehrer den Schülern erneut die Matroschka. »Seht ihr, eine weitere Hülle unseres Kokons befindet sich bereits auf dem Vitalkörper. Das ist biologische Energie, die den physischen Körper nähren soll. Und der physische Körper selbst besteht nur noch aus Knochen, Muskeln, Skelett, Organen. Wenn alle subtilen Körper weggeflogen sind, dann bleibt nur noch der Leichnam, und dieser beginnt zu verfaulen. Daher kann der physische Körper selbst nichts tun. Und um diesen Körper mit Energie zu füllen, wird ein ätherischer Körper gegeben.
Es stellt sich heraus, dass der ätherische Körper die Arbeit des physischen unterstützt, richtig? Stellte Kira klar und rückte den Bügel ihrer Brille zurecht.
Richtig. Der Ätherkörper sorgt für Leben und Bewegung. Es ist eine Art Matrix, von der die Arbeit der Organe, die Zellteilung und der Ablauf physiologischer Prozesse abhängen. Gerade in diesem Ätherkörper gibt es verschiedene Energiekanäle, Meridiane, chinesische Akupunkturpunkte. Der Ätherkörper belebt den physischen Körper und verbindet ihn mit dem Vitalkörper und anderen Körpern.
»Lieber Lehrer«, begann Andrei, »was passiert mit einem Menschen im Alter, wenn verschiedene altersbedingte Krankheiten auftreten? Wird der Ätherkörper schwächer?«
»Gute Frage«, nickte der Mann der Schriften und fuhr nach einer kurzen Pause fort. »Wenn dieser Körper zum Beispiel geschwächt ist, wie bei alten Menschen, dann beginnt der physische Körper zu zerfallen. Die Matrix funktioniert nicht gut. Die Organe beginnen zu schmerzen und versagen. Die Arbeit des physischen Körpers wird gestört. Deshalb muss der Ätherkörper aufrechterhalten werden.«
»Wahrscheinlich hängt gerade der Ätherkörper von einem gesunden Lebensstil ab«, schlug Andrei vor. Und diesmal bestätigte der Weise seine Vermutung.
»Ja, der Ätherkörper wird durch eine gesunde Lebensweise trainiert, weil zwischen dem physischen Organismus und dem Ätherkörper ein Austausch stattfindet. Eine ständige Wechselwirkung. Wenn wir einen ungesunden Lebensstil führen, dann wird die ätherische Energie knapp. Alles wird zum Ausgleich von Nikotin, Alkohol, falscher Ernährung oder Inaktivität verwendet. Die Energie wird vom physischen Körper nicht wieder aufgefüllt und er beginnt zu welken, zu schmerzen. Wenn die Matrix zerstört wird, beginnt auch der physische Körper zu kollabieren.«
Der Weise beendete die Erklärung und hob die letzte, größte Matroschka auf.
»Das ist unser physischer Körper«, sagte er, öffnete das Spielzeug und legte eine weitere Figur hinein, die bereits alle restlichen Puppen aufnahm. »Unsere äußere Hülle, und sie schränkt uns komplett ein. Die Seele befindet sich im physischen Körper und wird von ihm eingeschränkt. Der Mensch denkt nicht mehr an den Atman, spürt seinen Kausalkörper nicht mehr. Der Mentalkörper kann dann irgendwie noch arbeiten. Im physischen Körper werden alle Blockaden aktiviert, damit die Fähigkeiten, die die Seele hat, nicht erscheinen. Damit sie sich nicht an frühere Leben erinnert. Damit sich die Telepathie nicht einschaltet. Damit niemand durch die Wände gehen und levitieren kann. Diese Blockaden werden aktiviert, sodass ein Mensch nur das Leben des physischen Körpers lebt. Und es ist sehr schwierig, daraus auszubrechen.
»Meister, aber wir können doch unseren physischen Körper nicht ablehnen. Was ist das Richtige, um diese Blockaden zu überwinden?« fragte Dasha nachdenklich, nachdem sie sich die Geschichte des Manns der Schriften angehört hat.
»Wir müssen den Einfluss des physischen Körpers und den Wunsch überwinden, nur sein Leben zu leben«, erklärte er. »Wenn wir das alles überwinden,
Das Instinktzentrum, das Sexualzentrum, bauen wir normalerweise die Arbeit des Bewegungszentrums auf. Dann können wir schon höher steigen. Und wenn wir diese erste Stufe nicht geschafft haben, beginnen alle Emotionen dem physischen Körper zu gehorchen. Er hat nichts gegessen, nicht geschlafen. Das war's. Er wird total durcheinander und ein Mensch kann nichts mehr machen. Das bedeutet es, nur von den Bedürfnissen des physischen Körpers zu leben. Deshalb müssen wir uns vom physischen Körper lösen und uns von dieser Konditionierung zu höheren Daseinsebenen bewegen, damit der Körper aufhört, uns so sehr zu fesseln und um höhere Fähigkeiten zu erwecken.
»Aber wie können wir das tun, Meister?« fragte Juri und sah den Mann der Schriften mit Ehrfurcht an. »Denn wenn wir zum Beispiel nicht essen, dann stirbt der physische Körper.«
»Wir müssen uns an höhere Emotionen und unsere Aufmerksamkeit erinnern, die vom Atman kommt«, antwortete der Weise und sah Jura mit Wärme an. »Und dann werden wir den physischen Körper überwinden und uns über ihn erheben können. Und die Seele kann endlich aufatmen. Ansonsten ist sie an den physischen Körper gekettet, an physische Interessen und Zustände gebunden, vollständig konditioniert und kann nicht entkommen. Und ein Mensch beginnt, ein bedeutungsloses, primitives Leben zu führen.«
Zufrieden mit der Antwort nickte der junge Mann nachdenklich. Aus seinem Gesichtsausdruck ging hervor, dass in seinem Kopf jetzt intensive geistige Arbeit vor sich ging. »Lehrer, verstehe ich richtig, dass man lernen muss, seine Aufmerksamkeit zu kontrollieren, um mit all dem fertig zu werden?« fragte er nach ein paar Sekunden. »Muss man lernen, wie man höhere Ebenen erreicht, mentale, astrale und höher?« »Es stellt sich heraus, dass man seine Aufmerksamkeit steuern muss, indem man lernt, zwischen den Körpern irgendwie zu wechseln und sie zu spüren.«
»Jura, du bist großartiger«, lobte der Mann der Schriften den Schüler. »Du hast die Idee sehr genau erfasst und verstanden.« »Ja, das ist richtig. Die Steuerung unserer Aufmerksamkeit ist das Wichtigste. Aber hier erinnern wir uns daran, dass andere Körper stören und der physische Körper uns wie ein Anker gut erden kann. Damit sich ein Mensch während der Meditation darauf konzentrieren kann, damit er sich nicht in den Verstand und die Vorstellungskraft begibt, da sie alle paar Sekunden wechseln. Ein Mensch denkt in einer Sekunde über eine Sache nach, in der nächsten über eine andere, dann über eine dritte. Und wenn man anfängt, all das auf ein Blatt Papier zu schreiben, wird man unzusammenhängende Worte bekommen. Daher ist der physische Körper gegeben, damit ein Mensch sich erden und von ihm ausgehen kann. Man fängt zum Beispiel mit dem physischen Körper an. Man spürt, wie man atmet, wie der Puls schlägt, man spürt seine Arme und Beine. Das ist es. Man hat sich geerdet und aufgehört, in Gedanken und in seiner Vorstellung zu fliegen.
Der Mann der Schriften sprach zu Ende und sofort kam eine neue Frage von den Schülern. »Lehrer, wie kann der physische Körper richtig für die Entwicklung eingesetzt werden?« fragte eine zierliche Blondine mit zwei langen Zöpfen. »Auf der einen Seite braucht es Pflege, und wenn du schläfst, isst, dann hilfst du besser, weil du in einem harmonischen Zustand bist.« Sie hielt inne, sammelte ihre Gedanken und fuhr dann fort. Aber auf der anderen Seite ist es interessant, sich selbst gerade dann zu beobachten, wenn man nicht genug geschlafen oder gegessen hat. Verschiedene innere Reaktionen beginnen. Es stellt sich heraus, dass sowohl Stress nützlich ist, als auch der physische Körper Pflege braucht. Wie findet man die goldene Mitte? Das Mädchen sah den Weisen fragend an und wartete auf seine Antwort und die Gelegenheit, dieses komplexe Thema zu klären. Der Mann der Schriften schickte ihr als Antwort Strahlen der Güte und bedingungslose Liebe. Sie strömten aus seinem Blick und drangen in den tiefsten Teil der Seele ein.
»Marina, das ist eine gute Frage«, begann er. »Ja, du hast recht, dass wir eine goldene Mitte brauchen. Wenn wir sehr lange nichts gegessen oder geschlafen haben, wird es sehr schlimm sein.
Aber wenn wir nur ein bisschen nicht schlafen und nicht essen, dann werden wir im Gegenteil aktiver, weil zusätzliche Energie freigesetzt wird. Einerseits beginnt das Instinktzentrum sofort, unangenehme Empfindungen zu senden. Schau, du hast nichts gegessen, geh essen. Und wenn ein Mensch 5 Tage lang nichts isst, verschwinden diese Empfindungen und er verspürt keinen Hunger mehr. Das Instinktzentrum denkt, hier stimmt etwas nicht. 5 Tage lang habe ich ihn gefoltert, 5 Tage lang habe ich ihm negative Empfindungen gesendet, aber er hat immer noch nichts gegessen. Also muss man ihm mehr Energie geben, um nach Nahrung zu suchen. Genauso ist es mit dem Schlaf. Das Instinktzentrum sagt, schau, er schläft nicht und sendet unangenehme Empfindungen. Und wir gehen trotzdem nicht schlafen. Und dann kommt ein bestimmter Punkt und wir wollen nicht mehr schlafen. Das Instinktzentrum sendet ständig negative Empfindungen, um einen Menschen in seinen Händen zu halten, damit er nicht anfängt zu hungern, nicht anfängt zu schlafen, sich nicht zu aktiv zu manifestieren beginnt. Aber wenn wir eine Art Barriere überwinden, hört es auf, und das gibt uns die Möglichkeit, ohne diese negativen Gefühle zu handeln. Nachdem Marina der Erklärung des Weisen aufmerksam zugehört hatte, beschloss sie zu fragen. »Lehrer, was Sie gerade beschrieben haben, ist, wie sich herausstellt, der intellektuelle Teil des Instinktzentrums?«
»Ja, das kann man sagen«, nickte er anerkennend. »Denn auch er passt sich auf seine Art der Umwelt, dem menschlichen Verhalten an, analysiert sein Verhalten.«
Dankbar fing Marina den Anblick des Weisen. Es war klar, dass dieses Gespräch für das Mädchen sehr wichtig war, dass sich die Fragmente des Wissens gerade in ihrem Kopf zu einem zusammenhängenden Bild formten. Und so war es bei allen Anwesenden hier. Obwohl jeder der Schüler jetzt seine eigene, einzigartige spirituelle Erfahrung erhielt. Michael trat ein wenig vor. »Meister, hat jeder dieser 7 Körper ein anderes Verfallsdatum?« fragte er, um das Wissen, das er gerade erhalten hatte, besser zu verstehen und zu verarbeiten. »Sie werden doch zerstört. Zum Beispiel der physische Körper. Er wird sehr schnell zerstört. Was ist mit dem Ätherkörper? Ich habe irgendwie gehört, dass er nur etwa 40 Tage lebt. Was ist mit dem Astralkörper?«
»Ja, das stimmt. Alles wird zerstört«, bestätigte der Mann der Schriften. »Und die Zerstörungsrate hängt davon ab, wie gut der Körper geformt ist. Wenn wir zum Beispiel oft erhöhte Emotionen haben, dann lebt der Astralkörper länger. Und wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang nur primitive, tierische Emotionen erlebt hat, wird der Astralkörper schneller zerstört. Genauso ist es mit dem Mentalkörper. Wenn jemand sein ganzes Leben lang nicht einmal versucht hat zu denken, dann ist sein Mentalkörper natürlich schwach und ungeformt. Und wenn eine Person ein Denker war, sich ständig mit Philosophie beschäftigte, viel nachdachte, dann hat sich ein starker Mentalkörper entwickelt, der lange leben wird.
Michael blickte den Lehrer dankbar an, der seine Vermutungen erklärte, während im Saal bereits eine neue Frage erklang. »Und was ist das Ego, basierend auf dieser Seelenstruktur?« fragte eine attraktive Brünette namens Alia. »Befindet es sich auf einer der Ebenen?«
»Ego ist, wenn ein Bild von sich selbst entsteht«, begann der Weise zu erklären. »Dies geschieht in allen Hauptzentren, dem Mentalen, Emotionalen und Motorischen. Man sagt zu dem Kind, du bist Wasja Iwanow. Hier wird das Mentalzentrum beeinflusst. Man sagt zu ihm, hier solltest du beleidigt sein. Sie haben dein Spielzeugauto weggenommen. Welches Zentrum ist das?«
Alia dachte einen Moment nach und schlug nach einer Sekunde vor, »Das Emotionalzentrum.«
»Ja, das stimmt«, antwortete der Lehrer. »Und es kann noch motorische Reaktionen geben, die mit dem Ego verbunden sind. Zum Beispiel, wenn ein Mensch von sich selbst denkt, dass er sich in Bewegung auf eine bestimmte Weise ausdrückt. So entsteht ein Zusammenhang in Form von Gesten, Haltungen, Emotionen und Gedanken. Wer bin ich? Ein Mensch versteht, dass er Wasja Iwanow ist, dass er ein Deutscher ist oder dass er ein Kommunist oder ein Christ oder jemand anderes ist. Und so umgibt sich ein Mensch mit Vorstellungen darüber, wer er ist. Und aus all dem, aus Gedanken, Emotionen, motorischen Reaktionen, entsteht das Ego.
Aber es stellt sich heraus, dass dies genau die falsche Persönlichkeit ist, die zerstört werden muss, fragte die Frau.
Ja, Aliyah, das stimmt, nickte der Weise. All das muss zerstört werden. Bis sich ein Mensch vollständig an die Gedanken hält, die ihm seit seiner Kindheit eingeflößt wurden, muss man sich Fragen stellen. Wer man ist, warum man lebt. Man muss denken, was für ein Wasja Iwanow bin ich? Bin ich nicht Wasja, bin ich kein Kommunist, bin ich kein Faschist? Ich bin überhaupt niemand. Eine Lokomotive kann kein Christ sein und eine Schreibmaschine auch nicht. Und ich bin auch nur noch ein Automat, ein Bioroboter. Was für ein Christ kann ich also sein? Wenn ein Mensch anfängt, so zu denken, bildet er mit Hilfe einer solchen Argumentation eine Distanz zu seinem Ego. Es wird für ihn einfacher, sich zu trennen. Aber das Ego taucht weiter auf. Zum Beispiel beginnt sich ein Mensch davon zu befreien und setzt sich sofort in die übliche und für ihn gewöhnliche egoistische Position. Oder er erlebt zum Beispiel negative Emotionen und vergisst sofort, dass er etwas loswerden wollte. Und alles kommt zurück. Daher reicht es nicht aus, nur an einem Zentrum zu arbeiten. Es ist notwendig, alle drei Zentren gleichzeitig zu bereinigen, Körperhaltungen, Emotionen und Gedanken zu beobachten, Muster bzw. egoistische Muster zu zerstören. Und wenn wir beginnen, den Egoismus in allen Zentren auszurotten, dann überwinden wir ihn.
Danke für die Klarstellung, sagte die Schülerin dankbar. Und hier ist noch etwas unklar über das motorische Zentrum. Wie funktioniert es? Müssen wir uns zum Beispiel selbst beobachten, wenn ein Anfall von Egoismus auftritt, und verfolgen, in welcher Körperhaltung ich mich befinde, und versuchen, dies nicht zu wiederholen?
Ja, du hast es richtig verstanden. Du musst beobachten, in welcher Körperhaltung der Egoismus verstärkt wird, welche Bewegungen und Gesten du machst, und versuchen, sie nicht zu wiederholen, sondern durch etwas direkt Gegenteiliges zu ersetzen. Zum Beispiel herumzualbern, sich lächerlich zu machen, zu übertreiben. Das zerstört selbstsüchtige Gewohnheiten.
Der Weise sah die Frau aufmerksam an, um sicherzugehen, dass sie diesen Gedanken verstand, und fuhr nach einer kurzen Pause fort.
Wir sehen, dass sich die körperliche Bewegung verändert, und es wird für uns schwieriger, uns von uns selbst etwas einzubilden. Das Gefühl der Wichtigkeit beginnt zu verschwinden. Deshalb muss man die selbstsüchtige Körperhaltung neu programmieren, die Bewegungen ändern, und wenn diese Körperhaltung wieder auftaucht, dann übertreiben und über sich selbst lachen.
Sagen Sie, großer Lehrer, wandte sich Kira an den Meister, aber das Teilchen Gottes, der Atman, sollte es mit nichts identifiziert werden? Auch nicht mit Eindrücken? Sollten wir den Zustand der totalen Loslösung des Beobachters, des Zeugen von allem, was passiert, erreichen? Verstehe ich richtig?
Ja, der Atman erkennt Leben durch Identifikation mit etwas. Dies ist die erste und sehr wichtige Funktion. Identifiziert er sich mit einem Gedanken, erkennt er, was ein Gedanke ist. Identifiziert er sich mit einer Emotion, lernt er, was eine Emotion ist. Einerseits bietet dies große Möglichkeiten für Erkenntnis, andererseits ist es aber auch ein großes Problem. Denn wenn sich ein Mensch mit dem physischen Körper, seinen Gedanken, identifiziert, dann kann er sein ganzes Leben wie ein solcher Bioroboter leben und nur die Bedürfnisse seines physischen Körpers befriedigen. Die zweite Fähigkeit des Atmans, die ihm zunächst nicht gegeben ist, aber in ihm erwachen soll, ist bereits die Loslösung. In der Loslösung muss der Atman sich selbst erkennen
und verstehen. Ich bin kein Körper, keine Gefühle, kein Geist. Und dann kann sich ein Mensch bereits getrennt von all dem spüren.
Es stellt sich heraus, dass das Problem nicht so sehr in der Identifizierung liegt, sondern darin, dass man sich nicht desidentifizieren kann, stellte Kira klar, während sie über die Worte des Weisen nachdachte.
Schaut hin! Der Lehrer hob wieder die zusammengebaute große Matroschka auf, die 6 weitere Puppen enthielt. Hier ist das Modell der Seele. Der Atman ist hier im Innern, in all diesen Körpern und Hüllen, genau im Zentrum. Und er schläft vollständig ein und identifiziert sich mit all diesen Hüllen. Und unsere Aufgabe ist es, ihn aufzuwecken, damit er beginnt, sich getrennt von all dem zu verwirklichen, um wieder in seinen harmonischen Zustand zurückzukehren.
Lehrer, sagen Sie, ist der Ätherkörper ein Gespenst? Wenn er vom physischen Körper getrennt ist, wenn ein Mensch stirbt, stellte Michael eine unerwartete Frage und sah den Mann der Schriften aufmerksam an. Und wenn ja, dann wie lange wird er so existieren? Der Weise warf dem Schüler einen scharfen Blick zu, legte die zusammengebaute Matroschka auf den Tisch und verschränkte die Finger.
Ja, das ist richtig, erwiderte er. Der Ätherkörper wird so lange bestehen, wie er sich während des Lebens in einem Menschen entwickelt hat, und dann wird er von selbst zerstört.
Und hat dieser Körper auch irgendeine Mission, einen Zweck? Oder wandert er nur so rastlos um die Erde, bis er verschwindet?
Der Lehrer schüttelte ablehnend den Kopf. Nein, er bleibt einfach dort, wo ein Mensch stirbt. Manchmal an derselben Stelle, manchmal über der Leiche. Und er wird normalerweise ziemlich schnell zerstört. Wenn ein Mensch in jungen Jahren starb, dann länger, bei einem alten Mann schneller. Manchmal füttern die Menschen diese Geister mit ihrer Angst. Wenn zum Beispiel viele Menschen wissen, dass Geister in irgendeinem Schloss leben und alle darüber nachdenken, fangen sie an, Angst zu haben, sich Sorgen zu machen. So füttern sie mit ihrer Energie. Dann können solche Ätherkörper lange bestehen.
Michael nickte dem Weisen dankend für die Klarstellung zu, und schon erklang die nächste Frage im Saal. Es war klar, dass das Thema der Struktur der Seele wichtig war, und die Schüler sich so ausführlich wie möglich damit befassen wollten. »Und diese Momente, 49 Tage nach dem Tod?« fragte eine Frau mittleren Alters mit weichen Gesichtszügen. »Gerade wenn ein Mensch vollständig von subtilen Körpern getrennt wird und in andere Schichten übergeht, haben sie eine besondere Bedeutung?«
»Ja, Elena. Nach 3 Tagen trennt sich der Ätherkörper ganz, der Vitalkörper nach 9 Tagen. Dann, 49 Tage, der Astralkörper. Und dann geht die Seele vollständig in die subtile Ebene. Deshalb feiert man in Tibet diese 40 bis 49 Tage. An diesen Tagen ist die Seele der Erde nah. Normalerweise in der Nähe ihres physischen Körpers oder dort, wo ihre Verwandten sind.
Stimmt es, dass Angehörige mit ihrem Leiden, dass ein Mensch gestorben ist, auch den Ätherkörper nähern? Oder den Astralkörper? Fragte die Frau erneut.
Ja, der Astralkörper fängt diese Leiden und Erlebnisse auf. Und der Vital- und Astralkörper ernähren sich davon. Es spielt keine Rolle, ob die Energie negativ oder positiv ist. Sie ernähren sich trotzdem davon und können länger halten. Zum Beispiel kann Lenin sehr lange halten, da die Leute ein Mausoleum für ihn gebaut haben. Und alle dorthin gehen und an ihn denken. Seine subtilen Körper werden genährt.
Lieber Lehrer, sagen Sie, damit der Atman doch erwacht, muss man sich auf den Weg der höheren Emotionen begeben? Und das ist der Weg der Entwicklung des Astralkörpers, richtig? Wenn ein Mensch in höheren Emotionen ist, dann ist es einfacher, sich selbst zu verwirklichen, sich zu trennen, sich zu befreien und sich als Atman zu fühlen. Richtig? Und es stellt sich heraus, dass es ohne den Astralkörper unmöglich ist?
Ja, aber man muss nicht nur auf der Ebene des Astralkörpers arbeiten, sondern allen 3 Zentren. Das motorische Zentrum muss in gutem Zustand sein. Höhere Emotionen befinden sich im Emotionalzentrum und Verständnis im Mentalzentrum. Weil es für einen Menschen wichtig ist, zu verstehen, wohin er gehen soll, wie er aufwachen soll. Ohne dieses Verständnis ist es schwierig. Er muss dieses Geheimnis kennen, dass man aufwachen und sich desidentifizieren muss. Es wird durch das Mentalzentrum erkannt. Dann versteht er die Bedeutung der höheren Emotionen und weiß, wohin sie führen sollen.
Nachdem er die letzte Frage beantwortet hatte, ließ der Weise seinen Blick über die versammelten Schüler schweifen. Das heutige Gespräch war lang und reichhaltig, und jeder der Anwesenden erhielt spirituellen Stoff zum Nachdenken, zur Arbeit an sich selbst und zu neuen Erkenntnissen. Jetzt sah der Lehrer, wie ihre Augen vom Feuer des Wissens glühten. Er lächelte und schickte den Schülern Strahlen der Unterstützung und helle Energie der Akzeptanz und Liebe. Der Schlussakkord des Gesprächs war ein spirituelles Gedicht.
Ich werde Ihnen die heilige Wahrheit offenbaren. Ich erfuhr sie erst dann, wenn ich etwas lernte, bei der Leistung einer wunderbaren Arbeit. Mein Schüler, ich sage dir, wo das Licht des Glücks versteckt ist, und zwar im Höheren. Seine Rufe kannst du weder in den Trubel noch in der Stille hören. Du kannst deine Grenzen weder in Askese noch im Kampf erreichen. Denke daran, du wirst den Weg dorthin im herzlichen Gebet zu Gott finden. Nachdem du die Gottheit mit deiner Seele erkennst, musst du dich selbst vergessen und beten, dass dein Schicksal eine mit Liebe zu erfüllende Pflicht wird. Erfülle sie perfekt, durch deine Entwicklung. Du musst das ganze Weltsein von ganzem Herzen lieben. Indem du den Geist für Duhamel einsetzt, vergiss nicht, dass alles um dich herum das Geschöpf von deinem Karma ist. All dies bist du. Denke daran, Freund. Bei Durchführung von Handlungen des höchsten Yoga verbinde dich in Jahrhunderten. Und du wirst verstehen, dass Götter nicht nur in den Wolken leben.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen, dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.